Was unterscheidet eigentlich richtig gute Teams von durchschnittlichen Teams? Wann immer ich diese Frage höre, höre ich als Antwort in den letzten Jahren immer wieder einen Begriff: psychologische Sicherheit. Und meist noch im selben Atemzug mit einer guten Fehlerkultur. Was es damit auf sich hat und wie man psychologische Sicherheit und eine gute Fehlerkultur kreieren kann, darum soll es heute gehen. Viel Spaß.
Power Teams startet jetzt.
Heute also psychologische Sicherheit. Was hat es damit auf sich? Amy Edmondson ist Forscherin in Harvard und hat in den 90er Jahren diesen Begriff irgendwann geprägt. Sie hat viel geforscht mit Teams in Krankenhäusern und hat sich da mit ihren Kolleginnen und Kollegen angeschaut, wie viele Fehler so Teams machen. Und das in Beziehung gebracht mit, wie gut arbeiten die Teams denn? Ja, gehen die respektvoll miteinander um? Kommen die auf gute Ideen? Verbessern sie ihre Zusammenarbeit regelmäßig? Solche Sachen. Und hat dann herausgefunden, ja, es gibt eine Korrelation zwischen der Güte der Teams, also wie gut die Teams sind, wie effektiv sie sind, und der Anzahl an Fehlern. Interessanterweise war die Korrelation genau andersrum, als sie erwartet hatte. Denn die effektivsten Teams haben die meisten Fehler gemacht. Als sie das dann berichten sollte, ihrem Chef, hat sie gesagt, oh Gott, das ist aber jetzt komisch. Und dann sagt sie aber, ne, das war kein Problem, es waren nur ein Rätsel. Und irgendwann hat sie so ihren Heureka-Moment gehabt und gesagt, ah, das ist ja logisch. Die berichten, die effektivsten Teams berichten nahezu jeden Fehler und sprechen darüber. Und die eben nicht so gut miteinander arbeiten und wo vielleicht auch nicht so eine gute Basis für Zusammenarbeit ist, tun das eben nicht so sehr. Und was im Krankenhaus, in dem ja auch die richtige Medizin vergeben werden soll, da ging es auch sehr viel rum, echt wichtig ist, dass man sich schnell austauscht und auch schnell Fehler entdeckt und auch sich gegenseitig darauf hinweist. Und da hat sie dann tiefer reingeschaut und mehr geforscht und sich ganz, ganz viele Teams vorgenommen und so dann eben das Konzept der psychologischen Sicherheit dann entwickelt. Und was meint sie damit? Psychologische Sicherheit ist die Bereitschaft von jedem Einzelnen in dem Team, ein zwischenmenschliches Risiko einzugehen in der entsprechenden Arbeitsumgebung. Okay, zwischenmenschliches Risiko, was heißt das denn jetzt? Das ist ja recht abstrakt. Ganz konkret, ich traue mich, unangenehme Sachen, die mir unangenehm sein könnten oder auch anderen, anzusprechen. Das sind so ganz die klassischen Aussagen, die man da immer wieder hört, sind: ich weiß es nicht, ich brauche Hilfe, ich sehe das anders, ich habe da ein schlechtes Bauchgefühl, ich kann es gar nicht genau sagen, warum, aber ich habe irgendwie nicht so ein gutes Gefühl bei. Solche Sachen. Alles Punkte in einem Team, in dem keine psychologische Sicherheit herrscht, hätte das Individuum Angst, dass es irgendwie negative Rückmeldung zu erwarten hat oder irgendwie anders da abgestraft oder beschämt wird. Wenn psychologische Sicherheit da ist, dann hat wirklich jedes Teammitglied traut sich und hat auch keine Angst, ne? Also traut sich wirklich zu sprechen, solche Ideen, Fragen oder auch Bedenken zu äußern. Und das ist es. Das ist auf den Punkt gebracht, der entscheidende Faktor, der exzellente Teams von nur durchschnittlichen oder auch nur guten Teams unterscheidet. Und interessant, dass knapp 20 Jahre später, nachdem Amy Edmondson dieses Konzept geprägt hat, dass bei Google nochmal in einer großen Studie, in einem großen Projekt herausgekommen ist. Sie haben auch geguckt, was macht denn wirklich gute Teams aus, haben da insgesamt 5 Faktoren gefunden, sowas auch wie klare Ziele haben. Doch der bestimmendste, der definierendste Faktor war psychologische Sicherheit. Ja. Also das sollte tatsächlich jeder, der mit Teams arbeitet, ob das eine Führungskraft ist oder auch so Leute wie ich, die als Trainer, Coach unterwegs sind, kennen und damit halt auch arbeiten können tatsächlich. Ne? Und das Spannende ist natürlich, ja, wie kriege ich das denn jetzt hin? Wie schaffe ich psychologische Sicherheit? Ein Punkt ist, glaube ich, noch wichtig, ist das Thema Fehlerkultur, das auch immer wieder im selben Atemzug genannt wird, weil das ja auch daher kam, dass sie sich angeschaut hat, wie viele Fehler machen denn die Teams. Und da macht sie eine ganz wichtige Unterscheidung, dass sie sagt, Fehler oder auch Scheitern ist nicht per se etwas, was zu verurteilen ist und ist auch nicht etwas, ne, denken wir an Fuck-up-Nights und sowas, ist auch nicht per se etwas, was immer gefeiert werden muss, sondern da gilt es zu unterscheiden. Wenn jemand einen Fehler macht bei etwas, wo es einen klar definierten Prozess gibt, ja, ich finde so, wenn du was schweißt, dann trägst du eine Sicherheitsbrille. Ja, so. Wenn du das nicht machst, also einen Fehler machst, dann ist das kein Fehler, den es zu feiern gilt. Dafür kriegst du keine Wertschätzung, sondern da ist hoffentlich jemand da, der dann schnell sagt, du, zieh mal diese Brille auf. Dann kriegt der die Wertschätzung. Aber nicht der, der den Fehler macht. Oder wenn wir das Scheitern nennen wollen. Also bei sowas, was ein Mistake ist im Englischen, ist Mistake und Failure ist, glaube ich, eine bessere Unterscheidung. Also was wirklich ein Mistake ist, ja, dann gibt's nichts zu feiern. Dann unterscheidet sie noch in komplexes Scheitern und intelligentes Scheitern. Bei komplex ist es einfach, es gibt so viele Einflussfaktoren, ich weiß es nicht so genau. Kann funktionieren, was ich mache, oder halt auch nicht. Ne? Hauptsache, ich probiere es aus und lerne daraus. Und so ähnlich ist es auch beim intelligenten Scheitern, wo halt vielleicht noch keiner gemacht hat und es noch nicht klar ist, wie das beste Vorgehen ist. Und dann gilt es halt einfach, Sachen einfach zu tun und genau zu gucken, schnell zu gucken, funktioniert es oder funktioniert es nicht. Und hört sich so ein bisschen an wie agiles Vorgehen. Das nennt sie dann intelligentes Scheitern. Und da gilt es dann tatsächlich überhaupt das zu feiern, dass jemand vorangeht und ein Risiko eingeht, das per se. Und ob es dann klappt oder nicht, ist dafür gar nicht so wichtig, sondern geht erstmal darum, schnell diese Erkenntnis zu haben und überhaupt an dieses Risiko einzugehen. Genau, so viel zum Thema Fehlerkultur, ist für das Thema psychologische Sicherheit auch nochmal recht wichtig und sehr ergänzt es gut. Also was kann ich jetzt tun? Und Amy Edmondson unterscheidet da so drei Felder oder eigentlich eher so ein Phasen oder wie sagt man, ein aufeinander aufbauendes Vorgehen und sagt, erstmal musst du so die Voraussetzungen schaffen, ja, dass auch alle verstehen, okay, wie arbeiten wir denn hier zusammen? Was sind denn so die Regeln und Prinzipien? Und was ist wichtig? Also auch sowas wie, was ist eigentlich der Sinn und Zweck? Was sind denn Ziele? Sowas, wer ist dann auch hier an Leuten? Ja, wie ticken die denn? Wen habe ich denn so um mich herum? Ja, um auch da so die Unsicherheit oder auch das Unbekannte zu reduzieren und dadurch auch mehr Sicherheit zu kreieren. Und auch sowas zu haben, Voraussetzungen schaffen im Sinne von, was ist denn der Rahmen, in dem wir uns bewegen, rund um das Thema Fehler machen, Scheitern, dass das auch transparent und klar ist für alle Beteiligten. So wollen wir hier zusammenarbeiten und so gehen wir mit Fehlern um. Noch ein wichtiger Punkt war, so klar zu machen und dass auch so diese Einsicht reift. Es ist besser, wenn ich mich als Teammitglied einbringe, als wenn ich mich nicht einbringe. Ne, dass dieses, gerade wenn man sich auf einem Terrain bewegt, auf dem so einiges unsicher ist und nicht alles schon vorbestimmt ist, dann ist es ja besser, von seinen Erfahrungen oder von seinen Meinungen, die Perspektiven davon zu sprechen und die einzubringen im Team, um mehr Licht ins Dunkel zu bringen. Ja, also da neugierig und wach sein und einfach sagen, was mich bewegt und was ich herausgefunden hat und wenn sich was geändert hat. Und wenn ich mit Teams in einem Team arbeite oder vielleicht auch in einem größeren Unternehmen mit mehreren Teams und da es sehr viele wechselseitige Abhängigkeiten gibt, dann ist es auch da wichtig, miteinander zu sprechen und zu sagen, hey, ich habe eine Idee, wie wir es anders machen können oder ich brauche da Hilfe oder kannst du mir da nochmal das erklären, weil da habe ich nicht das Wissen. Und dann natürlich auch nochmal zu sagen, sie nennt es, was auf dem Spiel steht, nochmal klar zu erwähnen. Im Krankenhaus ist klar, ne? Wenn wir nicht kommunizieren, also wenn wir nicht sagen, hey, ich sehe, du hast einen Fehler gemacht oder ich brauche Hilfe, ich weiß gerade nicht, wie es richtig ist. Wenn ich das nicht mache, na gut, was steht auf dem Spiel im Krankenhaus, relativ klar. Und in einem anderen Unternehmen gibt es ja auch, für irgendwas ist das Unternehmen ja da, dann nochmal auf das Why gucken, ja, was ist eigentlich der Antrieb, der Sinn und Zweck des Unternehmens. Vielleicht ist der ja dann auch gefährdet, wenn ich mich nicht entsprechend einbringe und speak up ist immer das, was so, to speak up ist so das gute Wort, so aufstehen und sagen, was ich denke. Das finde ich mal so als ganz, ganz gutes Bild im Englischen. Genau, also was auf dem Spiel steht. Und was, man kann es auch andersrum drehen im Sinne von, was steht denn auf dem Spiel, da wenn ich was sage? Ja, was soll denn schon passieren, wenn ich was sage, wenn ich mich äußere, wenn ich meine Bedenken äußere oder wenn ich sage, ich brauche Hilfe? Ja. Im schlimmsten Fall ein gekränktes Ego. Ja. Das finde ich ganz, ganz schön, auch das mal umzudrehen. Genau, das ist nochmal wichtig beim Thema Voraussetzungen schaffen, auch das klar machen, hey, wir wollen das so leben hier, dass wirklich jeder sich beteiligt. Zu dem ersten Punkt Voraussetzungen schaffen, mal noch ein paar konkrete Ideen für Sachen, die man tun kann. Das sind jetzt keine Sachen, die jetzt dann Amy Edmondson nennt. Sie hat jetzt viele Sachen, die ich jetzt sage, kommen auch aus dem Buch Die angstfreie Organisation, wie sie psychologische Sicherheit am Arbeitsplatz für mehr Entwicklung, Lernen und Innovation schaffen. Gibt es auch auf Englisch, The Fearless Organization. Hier und da sind die Deutschen, die übersetzen Wörter so, dass man ich dann mich schon immer wieder mal frage, wie war eigentlich das englische Wort? steht zum Beispiel sowas drin wie Stolz kommt vor dem Fall. Das heißt, der Hochmut kommt vor dem Fall. Also da hier und da sind so die Übersetzungen nicht ganz so auf den Punkt. Aber man kann sich es dann erschließen. Naja, also konkrete Aktivitäten, konkrete Ideen so von mir, wenn es um das Thema Voraussetzungen schaffen geht, ist den Onboarding-Prozess aufbohren, also anreichern, um genau diese Themen, das Leute, die neu ins Team, neu ins Unternehmen kommen, direkt verstehen, okay, so ticken wir hier, was das Thema Scheitern, Fehler machen angeht oder Ausprobierkultur, mag ich deutlich lieber als den Begriff Fehlerkultur. Und so ticken wir auch, was das Thema Mitwirkung, sich einbringen, sich äußern angeht. Ja, dass das schnell klar wird. Die Leute wissen, wo sie dran sind. Und vielleicht erleben sie es auch schon direkt im Team, je nachdem, wie weit es mit der psychologischen Sicherheit schon gekommen ist. Das ist eine Idee. Und bei dem Thema Scheitern gibt es von Management 3.0 das Celebration Grid. So ähnlich, ja, also Amy Edmondson unterteilt ja in vermeidbares Scheitern, in komplexes Scheitern und intelligentes Scheitern. Bei Management 3.0, die haben so ein Grid, also so eine Matrix aufgestellt, wo es auch um, ich glaube, es geht auch um Mistakes, Practices und noch ein Punkt. Also die haben nochmal eine bisschen andere Aufteilung, wo sie sagen, okay, da kann es entweder bist du erfolgreich mit dem, was du tust, oder du machst einen Fehler. Und je nachdem, was für eine Art von Fehler es ist, sollte man es feiern oder auch nicht, oder auch den Erfolg feiern oder auch nicht. Da lohnt es sich, auf der Seite von Management 3.0 sich das mal anzuschauen. Wir haben auch ein gutes Video, was das in wenigen Minuten erklärt. A Celebration Grid heißt das. Also das als Framework, als Rahmen ist auch ganz hilfreich. Und noch ein dritter Punkt, wie kann ich so die Voraussetzungen schaffen, also wie kann ich so klar machen im Unternehmen oder auch in meinem Team, dass mir das wichtig ist und auch das Thema Fehler, Scheitern oder auch Zweifel äußern oder auch selbst Zweifel haben, ja, dass das vollkommen in Ordnung ist oder nach Hilfe fragen. Je nachdem, wie hierarchisch dein Unternehmen ist, fängst du vielleicht damit an, dass die Führungsriege das macht. Und da ich ein Podcast-Freund bin, ist meine Idee, halt einen Podcast zu machen. Dass jemand, vielleicht direkt der Geschäftsführer, der Vorstandsvorsitzende, mal erzählt, kannst ja einen Moderator reinholen. Am besten holst du einen Moderator rein, nicht einfach ihn so einfach erzählen lassen, sondern schon geführt. Mal erzählen lassen, hey, was hast du denn so für Fehler gemacht, was deine Erfahrungen mit Scheitern, also gerne auch mal von Erfolgen sprechen lassen, klar, ganz gute Mischung finden, aber eben auch dieses, hey, was ist deine Erfahrung mit Scheitern, wie bist du damit umgegangen, auch sowas wie, dass sowas auftaucht wie, ah ja, guck mal, auch diese Person, die schon weit gekommen ist in der Karriere, hat auch schon mal um Hilfe gebeten, hat wirklich mal gesagt, ich weiß nicht weiter oder ich brauche Hilfe. Also das erlebt wird von allen, von der Belegschaft, von dem Team, dass auch diese Person da oben, und so wird das ja dann doch immer noch in Unternehmen heutzutage gesehen, halt auch nicht unfehlbar ist und auch sich nicht als unfehlbar sieht. Ganz wichtig. Ganz wichtig, damit die nächsten Schritte bei psychologischer Sicherheit auch gegangen werden können. Also das als Idee, ich finde das immer ganz hilfreich, wenn man so etwas hat, was man dann sich anhören kann, wenn es passt. Ja? Also da ist Podcast ja wirklich ein hervorragendes Medium. Ne? Dann muss man nicht ein Townhall-Meeting machen, ja, wo dann alle hinkommen müssen oder sich einwählen. Und ob es eine Aufzeichnung gibt, da gibt es ja meistens ja nicht. Und dann hat man so einen Podcast, hat man eine ganz gute Basis. Ja? Das sind dann, weiß nicht, 10, 20 Minuten und kann man sich dann hören, wann man möchte. So, zweiter Schritt bei psychologischer Sicherheit ist zur Mitwirkung einladen. Ja, und das ist ein sehr zentraler Punkt. Ich habe das in einem anderen Podcast auch gehört, der sagt, sorg in deinem Team dafür, dass alle die gleiche Redezeit haben. Ich glaube, das ist ein bisschen übertrieben. Aber so von der Haltung erstmal gut, vielleicht erstmal so ein bisschen übers Ziel hinausschießen und dann, wenn es dann trotzdem sich einigermaßen gut einpendelt, dass wirklich alle sich einbringen, ist ja gut. Ne? Und darum geht es ja, dass die Leute sich dran gewöhnen, okay, es ist irgendwie normaler zu sprechen und seine Meinung zu äußern und zu sagen, ich habe die Bedenken oder ich sehe das so oder ich habe hier eine Idee oder ich habe hier eine Frage, als es nicht zu tun. Also, dass wirklich diese Haltung sogar entsteht, es macht mehr Spaß oder es macht mehr Spaß, sich einzubringen, als sich nicht einzubringen, oder es ist schwieriger, sich nicht einzubringen, als sich einzubringen. Und dazu gilt es halt, die Strukturen zu schaffen, wie geht das denn, dass ich alle einbeziehe. Und auch zur Mitwirkung einladen kann auch sowas heißen, wie gehen wir denn mit Scheitern um, feiern wir denn das Scheitern? Und da hat dann auch wieder warum ich jetzt hier so rumknapse, aber da hat dann auch das Thema Vorleben, ne, wie vorhin bei der Podcast-Idee, Vorleben einen wichtigen Stellenwert. Und da jetzt gar nicht mal nur die Führungskräfte oder der Vorstand, sondern wenn du das jetzt hörst, hörst dir von psychologischer Sicherheit und sagst, ja, stimmt, das könnten wir mehr gebrauchen bei uns im Unternehmen, kannst du das natürlich auch vorleben. Dass du eben selbst auch genau das sagst, ne? Ich weiß es nicht, ich brauche Hilfe und ich habe einen Fehler gemacht. Ja, auch das offen zu sagen, das ist das eine, also wirklich das, was es dann am Ende als Ergebnis braucht, schon vorzuleben. Guck mal, ich mache das und ich liefere mich dem aus. Ja, es geht so ein bisschen in die Art, wie man ja auch Vertrauen schaffen kann, indem man sich selbst verletzlich zeigt, ne, indem man da sehr offen ist. Geht hier nochmal in ein bisschen andere Richtung. Und dann auch Aber wenn wir von der Haltung kommen, da sind wir erstmal noch bei der Führungskraft zu zeigen, hey, ich bin ansprechbar, ne? Also, und zugänglich. Du kannst vielleicht nicht jederzeit, das ist ja eine Lüge, aber du kannst zu mir kommen. Du kannst mich ansprechen. Wenn wir nicht jetzt direkt reden können, dann finden wir einen Termin und dann können wir sprechen. Und auch diese Haltung, das ist die eine Haltung, ich bin ansprechbar und zugänglich, auch dieses, ich weiß, dass ich mich irren kann. Das klingt so einfach, ist es aber nicht. Irgendwas passiert. Ich habe es so auch an mir etwas so erlebt. Sobald ich Führungskraft geworden bin, denke ich so, jetzt muss ich aber ein bisschen mehr wissen. Jetzt muss ich aber mehr wissen als andere. Oder jetzt gehe ich auf bestimmte Seminare, gehe ich jetzt nicht mehr. Was für Quatsch? Was für ein Quatsch? Aber gut, also irgendwie scheint das so drin zu sein. Ich weiß, dass ich mich irren kann. Und ich weiß, dass ich nicht alles weiß. Ja, und ich habe auch diese Haltung, dass ich andere proaktiv einlade, ne, sich zu äußern. Ja, sie nennt es, ich lade Beiträge anderer proaktiv ein. Also, was meinst du denn dazu? Oder was gibt es denn noch für andere Sichtweisen? Ja, eine gute Frage, die da auch in dem Buch auftaucht, ist, was denken denn die mit einer anderen Meinung? Und wenn dann das Gegenüber oder das Team sagt, wir sind da alle auf einer Seite, dann sagst du, nee, da müsst ihr nochmal rein. Müsst ihr nochmal nachforschen, weil es gibt doch immer eine Gegenseite. Es gibt immer Pro und Contra. Ja, und da wirklich neugierig zu sein, nachzuforschen, ja, nennt sie das auch, nachzuforschen, was gibt es denn noch für Sichtweisen, für Perspektiven? Ein wichtiger Effekt von psychologischer Sicherheit ist, Innovation wird total befeuert. Kreativität, Innovation, auch Verbesserung, kontinuierliche Verbesserung wird dadurch enorm. Es ist super förderlich dafür. Also da viel Haltung vorangehen und wie gesagt, nicht nur Führungskraft, sondern wirklich jeder und jede Einzelne, die von dem Konzept weiß und das ins Team, ins Unternehmen tragen will. Über das Scheitern haben wir gesprochen. Also da geht es dann wirklich darum, dieses Celebration Grid oder auch diese Arten von Scheitern wirklich auch zu erkennen und die dann auch zu feiern, ja, tatsächlich. Ob man so eine Fuck-Up-Night macht oder ob man tatsächlich diesen Podcast dann macht und dann regelmäßig Leute aus dem Unternehmen einlädt, die halt über ihr Scheitern sprechen, finde ich auch gut. Man muss ja nicht immer diese großen Fuck-Up-Nights machen, die hier und da ja auch so ein bisschen sind. Leute erzählen eigentlich nur, wie geil sie sind und kommen halt von irgendeinem Fehler, den sie dann super wieder ausgemerzt haben. So ein bisschen draufschauen, dass das auch wirklich ein aufrichtiges Berichten ist von Fehlern, die man gemacht hat, wo man eben was ausprobiert hat und wo man ein Risiko eingegangen ist. Was ich ganz schön finde, ist, wenn man mit dem auch so spielerisch umgeht. Ja, jetzt sind wir im Dezember, irgendwann ist jetzt wieder die Hochzeit des Karnevals hier in Köln. So eine Sitzung zu veranstalten, in der man einfach auf humorvolle Art und Weise von Scheitern, von Fehlern erzählt oder wie man was ausprobiert hat und es einfach nicht so geklappt hat, wie man sich das vorgestellt hat und wie man dann damit umgegangen ist. Das wäre so mein Traum, wenn das so passiert. Ja, und das muss man nicht, also man darf ja nicht nur an Karneval Spaß haben, zumindest hier in Köln ist das so. Und dann, also ein paar Sachen gehen ja schon in die Richtung, dieses Strukturen schaffen, um alle einzubeziehen und dass alle sich äußern können. Da fällt mir sofort Liberating Structures schaffen, ne? Strukturen schaffen, fällt mir sofort ein, was ja genau auch da eins der Prinzipien ist, alle einzubeziehen, alle kommen zu Wort, alle können sich einbringen. Ja? Dieses One-Two-For-All, indem man sich erstmal selbst Gedanken macht, dann zu zweit, dann zu viert den Austausch gibt, bevor man dann in der großen Runde dann teilt, was man besprochen hat. solche Sachen zu nutzen in Meetings, im Team-Meeting, wenn man zusammen was erarbeitet oder auch wenn man überlegt, hey, wie können wir denn besser zusammenarbeiten, immer dafür sorgen, dass alle sich einbringen. Und das ist natürlich kurzfristig zeitaufwendiger. Ich hatte das letztens jetzt auch, da wollte ich dann schnell vorangehen und dann hat jemand anders im Meeting halt so ein bisschen die Moderation übernommen und hat dafür gesorgt, dass alle sich einbringen. Super, ja, das war richtig gut, weil sich dann alle daran gewöhnen. Ach, guck mal, meine Stimme ist ja gefragt. Das ist eine wichtige Erkenntnis. Ah, meine Stimme ist gefragt. Und die sollte dann wirklich jeder im Team, jeder im Unternehmen haben. Da helfen natürlich auch sowas wie Retros, ja, dass man eine Retrospektive macht. Muss das ja jetzt nicht jede Woche oder jede zweite Woche machen, wie das in den Scrum-Teams gemacht wird, sondern einmal im Monat, zumindest mal einmal im Quartal. Ich finde ja einmal im Monat schon gut, mal sich Zeit nehmen, um zu reflektieren, hey, wie arbeiten wir denn zusammen und was wollen wir beibehalten, was wollen wir anders machen? Und da dann eben auch dafür sorgen, dass jeder zu Wort kommt. Ein weiteres Format ist ein Barcamp, ja, dass man was organisiert, wo jeder eine Session einbringen könnte oder auch jede. Und was, ja, irgendeine Learning-Session, irgendwas, wo man anderen was beibringt oder sagt, hey, ich möchte mit euch mal, ich möchte einen kurzen Impuls reingeben und dann mit euch was diskutieren für eine Lösung. Ähnlich ist Open Space, wird auch oft so durcheinander gebracht, Barcamp und Open Space, beides Formate, in denen aus der Runde der Teilnehmenden, oft heißt es ja dann nicht mehr Teilnehmende, sondern Teilgebende, dann eben der Input kommt, ne, und nicht von außen von Leuten, die irgendwie für die Konferenz gebucht werden. Auch da eben, guck mal, hey, dein Input, deine Stimme ist uns wertvoll und die möchten wir hören. Darauf möchten wir nicht verzichten. Bring dich ein. Ich glaube, es ist auch ganz gut, behutsam vorzugehen, dass es sich ist ja eher zur Mitwirkung einladen als zur Mitwirkung zwingen. Ich glaube, da ist es dann wichtig, da das richtige Maß zu finden, ja? Dass man dann nicht sagt, ja, wir machen jetzt, man hat dann nur noch Formate, die wenn man es von 0 auf 100 hochzieht, muss man ein bisschen aufpassen. Ja, genau. Und so Kleinigkeiten, ne? Wie am Anfang von einem Meeting ein Check-in machen, eine Frage, die vielleicht schon themenbezogen ist auf das Thema des Meetings, vielleicht aber auch nicht. Ich mag die Frage, was hat gerade deine Aufmerksamkeit? Und dann sagt jeder ein, zwei Sätze dazu. Es gibt, selbst wenn da 10, 12 Leute im Meeting sitzen, geht das echt schnell. Das schafft man in 5 Minuten. Und so hat jeder schon mal gesprochen, die Stimme von jedem schon mal gehört. Man hat auch schon mal ein bisschen was erfahren über die Leute, weiß vielleicht auch, was sie jetzt gerade abhält, zu 100%, mit einem 100%igen Fokus bei dem jetzigen Meeting zu sein. Dann kann man damit dann auch besser umgehen, wenn jemand zwischendurch mal raus ist oder die Kamera ausmacht. Also zur Mitwirkung einladen, dass es zum Standard wird, sich einzubringen, sich zu äußern, auch zu sagen, hey, ich habe da eine Idee oder ich weiß es nicht und ich brauche Hilfe. Und dann kommt der dritte Punkt, der dritte Schritt, den nennt sie produktiv reagieren. Da ist viel, geht es auch um das Thema Wertschätzen, miteinander umgehen, wertschätzen, kommunizieren. Für mich, ich habe den vor allem so verstanden, dass es darum geht, wie geben wir uns, also ich würde den Punkt Feedback da sehen, ja, das habe ich ja letzte Woche einiges zugesagt. Also wie geben wir uns Feedback, wenn wir genau das leben oder wenn wir unterschiedlicher Meinung sind, wie gehen wir denn damit um? Ja, also wie tauschen wir uns denn aus? Und ein ganz wichtiger Punkt ist, wenn jemand gegen das, was wir uns so gegeben haben als Team, wie wir miteinander arbeiten wollen, wenn jemand dagegen verstößt, da sofort reinzugehen. Oder auch, es braucht ja diese Atmosphäre, ich kann mich äußern und das ist okay. Und ich kann mir sicher sein, psychologische Sicherheit, dass ich dann nicht irgendwie einen von Latz geknallt kriege oder einen blöden Spruch abbekomme, der mich oder vielleicht auch andere, die das mitkriegen, noch viel schlimmer, dann davon abhalten würde, das nächste Mal wieder was zu sagen. Und deswegen ist es so wichtig, dass Menschen erleben, ah, okay, mein Umfeld geht da rein. Das sorgt dafür, das benennt das Fehlverhalten. Also es klingt so, hier und da klingt es echt hart. Und sie schreibt da auch, glaube ich, Abmahnungen, Kündigungen und sowas. Soweit würde ich jetzt noch gar nicht mal gehen. Sondern erst wirklich, sobald ich mitkriege, ich weiß, um was es geht, ich weiß, was uns wichtig ist, ich weiß, wie wir das mit Mitwirkung und sich äußern und auch scheitern, wie wir das leben wollen. Sobald jemand dagegen verstößt und wenn es auch nur ein blöder Spruch ist, gehe ich da rein und sage, hey, das war jetzt ein blöder Spruch. Oder wie auch immer man das macht. Ne? Feedback haben wir ja darüber gesprochen, wie das geht. Und da ist auch das Thema Aufrichtigkeit nochmal wichtig. Also wirklich aufrichtig sein und sagen, nee, so haben wir das nicht vereinbart. Ja, da hat jetzt gerade jemand gesagt, ich brauche Hilfe oder ich weiß das nicht. Wer kann mir denn da helfen? Und dann sagt jemand vielleicht, was hast du denn in den letzten 2 Jahren gemacht, seitdem du hier bist? Das müsstest du doch wissen. Oh. Dann sofort reingehen und sagen, so haben wir das nicht vereinbart. Lass uns jetzt erstmal gucken, wie wir der Person helfen können. Und den Kommentar, den du eben genannt hast, möchte ich, dass du dir den in Zukunft sparst. Ja, so, und dann kann man mit der Person danach ja mal sprechen, hey, du, was bringt dich eigentlich dazu, so einen Kommentar raus? Und was ist denn los? Gibt es bei dir vielleicht ein Thema zu besprechen? Also, super wichtiger Punkt, den ich nicht so oft beobachte. Es wird viel laufen gelassen. Ne? Also das oder dann später abgetan, hey, wieso bist du da nicht reingegangen? Oder reingekrätscht, mittelschönes Wort. Und dann ist oft die Antwort, ja, das war ja doch nur ein Spaß oder das war doch lustig gemeint oder haben doch einige gelacht. So, ja, aha, oh Gott. Das ist wirklich ein wichtiger Punkt. Wenn man sich das so aufgebaut hat, die Voraussetzung geschaffen hat, dass man klar gemacht hat, hey, wir im Team, wir im Unternehmen wollen so miteinander umgehen, dann hat man Strukturen geschaffen, die werden dann vielleicht auch sogar übernommen und ausgebaut von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Und das gewinnt auf einmal so eine eigene Dynamik und ja, jeder will sich einbringen und das wird so vorangetrieben. Ja, und dann wird das wieder kaputt gemacht mit solchen Aussagen. Und also, das kann ja mal passieren, dass dann jemand irgendwie so einen flapsigen Kommentar macht oder wirklich auch irgendwas ernst gemeintes Blödes sagt oder vernichtendes, kritisch. Ja, kritisch ist ja nicht schlimm. Also was so in die Richtung geht, wenn ich so eine Reaktion kriege, dann sage ich das nächste Mal lieber nichts, weil da habe ich keinen Bock drauf. Also das ist also so. Ne? Und da dann zu erleben, es gibt jemanden oder sogar mehrere, die da reingehen und wieder für Sicherheit, für eine sichere Umgebung sorgen. Und klar machen, so gehen wir hier nicht miteinander um. Ist echt wichtig. Ja. Genau, über Feedback habe ich gesprochen, da fällt vieles rein, um wie kommunizieren wir denn? Auch sowas wie das Wörtchen aber. Ich höre es so oft in Meetings. Ja, das können wir schon machen. Ist ja schon eine gute Idee, aber. Und dann wird sie auseinandergenommen. Also da mal zu gucken, wenn ich was ergänzen, oft wird sogar auch nur was ergänzt. Ja, ich sage, ja, ist eine gute Idee, aber wir müssen mal gucken, was das kostet. Ja, können wir auch sagen, ja, ist eine gute Idee und lass uns als nächsten Schritt direkt mal schauen, was das kostet. Ist inhaltlich zu 99% dasselbe, und das Gleiche und es ist halt verbindend und es ist eher, ich nehme die Idee auf, ich habe dich gehört, ich habe es verstanden, ich sehe, da fehlt vielleicht noch was oder ich kann da noch was ergänzen, ich kann die Idee noch besser machen, anstatt mit einem Aber zu sagen, doch nicht so eine gute Idee, das schiebe ich mal zur Seite oder ich kann die auch zerstören, einfach die Idee damit, ja? Je nachdem, was ich für ein Standing habe, auch in dem Kreis, in dem man sich bespricht. kann ich so eine Idee auch ganz schnell kaputt machen. Und es ist ja auch okay zu sagen, lass das mal nicht machen. Das ist halt die Art, wie man das macht. Und da helfen so kleine Hilfen. tatsächlich, wenn das Und auch wirklich als Und gemeint ist. Ja, wenn das Und einfach nur ein Aber im Schafspelz ist, ein Aber im Und-Pelz, dann ist es auch nicht besser. Das kommt da sehr auch auf die Haltung an. Und wenn wir schon bei Kommunikation sind, das gehört auch zu dem zweiten Part, zur Mitwirkung einladen. Das hat hier auch seinen Platz. Gute Fragen zu stellen. Ne? Da ging es ja auch so um Nachforschen in dem zweiten Part. Und es ist hier jetzt auch nochmal wichtig. Ne? Produktiv reagieren heißt ja dann auch, ich kriege was mit, oder es äußert sich jemand, sagt, ich brauche Hilfe und so weiter. Dass ich dann auch gute Fragen stellen kann. Ja? Nicht diese geschlossenen Fragen, ja, ich brauche Hilfe, und dann sagt jemand, soll ich denn mal mit dem Kollegen reden, mit dem du ein Problem hast? Ja, also wirklich direkt schon in den Vorschlag gehen, in die Lösung gehen und eine Ja-Nein-Frage stellen, sondern eher einfach sagen, erzähl doch nochmal, ja, was genau ist denn das Thema, oder wobei kann ich dir denn helfen, oder was brauchst du denn? Was brauchst du denn grundsätzlich, oder was brauchst du von mir? Also so die Prinzipien, die sie da nennt, ist Fragen stellen, bei denen ich die Antwort nicht kenne. Also dieses typische, ich habe mal mit einem Kollegen oder mit einem Vorgesetzten Bewerbungsgespräche geführt. Und wenn dann, teilweise war es wirklich so, dass das dann so wie bei Wer wird Millionär war, dann wollte dann der Kollege wirklich auf eine bestimmte Antwort, einen bestimmten Begriff, ein bestimmtes Wort hinaus. Und das musste dann der Bewerber oder die Bewerberin sagen. Und dann gab es dann einen Haken und ein Plus sozusagen. Und dann konnten wir weitergehen. Also musste dann vielleicht sowas sagen wie Umsatz oder Gewinn. Ich gucke mir den Umsatz oder den Gewinn an, wenn ich irgendeine Maßnahme bewerte. Ich weiß nicht mehr ganz genau. Aber irgendwie, also das nicht. Ja, also das nicht. Es geht nicht, solche Fragen stellen, bei denen ich die Antwort schon selbst weiß und dann nur gucke, weiß man gegenüber die auch. Ja? Sondern wirklich offen zu sein und ja, auch offen, ergebnisoffen auch in so ein Gespräch reinzugehen und nicht zu überlegen, ich habe jetzt direkt 2-3 Lösungen, jetzt gucke ich mal, welche davon mein Gegenüber auch hat oder vorschlägt, sondern vielleicht gibt es ja noch was ganz anderes, vielleicht gibt es ja eine ganz andere Sichtweise, an die ich überhaupt nicht gedacht habe. Also das, Fragen, die nicht mit Ja und Nein zu beantworten sind, hatte ich schon gesagt, und Fragen, die dem anderen helfen, fokussiert seine Gedanken zu teilen. Und das sind halt dann so Fragen, wie ein Beispiel, das sie nennt, was brauchen wir, um eine Arbeitsumgebung zu schaffen, in der Fürsorge und Respekt herrschen? Ja, also da kann ich ja dann, da kommen dann Ideen. Ja, da entstehen womöglich direkt Ideen im Kopf des Gegenübers oder im Kopf der einzelnen Teammitglieder. So, also das sind so die drei Schritte. Voraussetzungen schaffen, zur Mitwirkung einladen und dann, wie ich darauf reagiere, auf das Gegenüber oder auch auf Verfehlungen, produktiv reagieren. Und dann ist das, wie so oft, eine Reise. Es ist eine Reise. Das Bild ist ein Desaster, weil es so viel verwendet wird, ich weiß. Aber es ist eine Reise und die lohnt sich, weil jeder Schritt, alles, was man tut, ist ja schon ein Schritt in Richtung psychologische Sicherheit. Und, wo wir eh beim Thema Fehlerkultur ja schon waren, vielleicht klappt ja das eine oder andere nicht. Vielleicht klappt von den Sachen, die ich jetzt gesagt habe, einige Sachen standen an dem Buch, einige Sachen habe ich mir überlegt. Einfach mal ausprobieren. Nur weil sie in einem Unternehmen geklappt haben, müssen sie im anderen Unternehmen ja nicht zwangsläufig auch funktionieren. Das ist ja ein ganz anderes Umfeld, ganz andere Menschen, ganz andere Historie. Da einfach, ich finde das Begriffspaar so schön, neugierig und wach zu sein und zu gucken, funktioniert das? Funktioniert das hier? Kriegen wir die Ergebnisse raus, die wir haben wollen? ändert sich etwas an Verhalten der Menschen. Ja? Es ist ja gar nicht so einfach, das Verhalten von Menschen zu ändern, ja? Dass sie sich auf einmal trauen, wo sie vielleicht vorher nichts gesagt haben. Ne? Du wirst diese Team-Meetings auch kennen, stellst eine Frage als Chefin und sagst, was habt ihr für Ideen? Und dann, selbst wenn du innerlich bis 25 zählst, kommt nichts. Sofern du das überhaupt auch zählst. Ich stille so lang. Aber da immer noch ein bisschen husten. Also da einfach für sich zu überlegen, wie kann ich diese einzelnen Schritte denn ausgestalten? Gerne auch das Team mit einbeziehen, welche Ideen es da gibt. Ja, da sind wir auch schon wieder beim Thema, ne? Alle mit einbeziehen und dann Schritt für Schritt vorangehen. Und es auch aushalten, ja, wenn keiner sich äußert. Und es auch aushalten, wenn dann auf einmal alle sich einbringen wollen. Und so entsteht nach und nach eine Atmosphäre, die tatsächlich einfach das Arbeiten noch mehr Freude macht und noch mehr Spaß machen könnte. Und nicht nur das, sondern es wird einfach auch bessere Ergebnisse bringen. Also was es jetzt auf Krankenstand und Fluktuationen für Konsequenzen hat, habe ich jetzt nicht gefunden in dem Buch. Kann mir aber gut vorstellen, dass das auch in der Richtung einen positiven Aspekt, positive Wirkung hat. Also es gibt gut Gründe, sich damit zu beschäftigen und einfach mal loszugehen. Schon mit einem Konzept, ja, das schon, ja, nicht einfach sagen, wir machen mal dies, machen wir das, sondern schon mit dem Konzept und gerade beim Voraussetzungen schaffen auch klar sein, was erwarte ich denn, was sind die Ziele auch an mein Team, an mein Unternehmen und dann eben Schritt für Schritt zu gehen. Ich kann es wirklich nur empfehlen, ich habe mich jetzt nochmal intensiver damit beschäftigt, Und werde das auch mehr und mehr in meine Workshops einfließen lassen, in meine Arbeit mit Teams. Einige Sachen habe ich schon gemacht, obwohl ich gar nicht wusste, dass es psychologische Sicherheit ist. Ich kann es, jetzt habe ich es glaube ich 13 Mal gesagt, ich kann es wirklich nur empfehlen. Psychologische Sicherheit unbedingt ausprobieren. Und die Fehler auf dem Weg, die man macht, dann auch gerne feiern. So soll es sein. Gut, ich hatte eigentlich gedacht, ich mache einen kurzen Aufriss zu dem Thema. Ist dann noch ein bisschen länger geworden, weil mich das echt packt und weil ich das echt begeistert bin von. Ja, so sei es. Ich hoffe, du hattest Spaß beim Hören und jetzt auch noch Spaß beim Umsetzen. Viel Erfolg und bis zum nächsten Mal.